Ja, meine Lieben, wir stecken in einem sehr komplizierten Thema drinnen, aber in einem sehr aktuellen Thema. Also wir haben das die letzten Male eigentlich uns beschäftigt, damit vor allem anzuschauen, wie sich die höheren Hierarchien in einer gewissen Weise spiegeln im Erdinneren, wie dort ein Gegenbild, ein gewisses Gegenbild dazu ist und wie dort eben auch die Widersacherkräfte sitzen. Also es sind die Gegenkräfte, die von dort her wirken. Und so wie wir eben nach oben hin neue Engelhierarchien haben, die bis an die Grenze des Kosmos reichen, wenn man so will, wobei der Kosmos keine Grenze wie ein Gartenzaun hat, aber bis zu dem Bereich, also der noch irgendeine Entsprechung im Äußeren hat, da kommen wir also bis zu den Seraphim hinauf. Das sind die, die eigentlich schon wirklich den ganzen Kosmos umfassen. Das sind eben die, die auch vermitteln zwischen allen Sternensystemen, zwischen allen kosmischen Systemen. Und die oberste Grenze davon ist das, was man im Mittelalter bezeichnet hat, als den Kristallhimmel. Und der Kristallhimmel hat aber seinen Namen durchaus zu Recht, weil die Kräfte von dort zum Beispiel sich sehr stark spiegeln im Mineralischen. Also dort, wo auch wirklich Kristalle gebildet werden. Und die Kristallgestalt ist auch eine ganz wesentliche Voraussetzung, dass wir unser Ich-Bewusstsein so entwickeln können, wie wir es als Menschen eben haben. Wobei das natürlich noch nicht fertig entwickelt ist, unser menschliches Bewusstsein. Aber dieses auf Freiheit angelegte Ich-Bewusstsein, das wir als Menschen als Ziel vor uns haben, hängt also durchaus damit zusammen, dass wir eben diese Kristallkräfte brauchen. Also diesen Spiegel am Physischen, das bis ins Kristalline hineingeht. Wobei nicht notwendigerweise es eben in stofflicher Form vorliegen muss, sondern es geht um die, wie soll ich sagen, geometrisch-physischen Gesetzmäßigkeiten des Kristallinen. Das ist das eigentlich Physische. Dass es in der grob stofflichen Form erscheint, ist schon eine Wirkung der Kräfte, die da von unten kommen. Also wenn die Kräfte von unten nicht da wären oder nicht in dem Maße da wären, würde sich das eben nicht verstofflichen, sondern wäre auch das Physische nur übersinnlich erfassbar. Das heißt, es wäre nichts zum Beispiel, was dem Sonnenlicht in den Weg treten würde, sodass es einen Schatten wirft. Das ist also sagen wir, das erste Kennzeichen, dass etwas stofflich geworden ist, dass es also einen Schatten wirft.
Farben würde es vielleicht auch keine geben.
Ja, hat was damit zu tun. Also jedenfalls nicht die sinnlichen Farben, die wir kennen. Das ist ja richtig. Also da ist die ganze Welt der Finsternis, das ist eigentlich eine Welt der Finsternis, die muss entgegenwirken. Also auch richtig die sinnlichen Farben, wie wir sie kennen, hängen durchaus zusammen, dass die Wirkungen von oben und unten zusammentreffen. Und das ist nur ein besonderes Beispiel, das gilt für alles eigentlich, für alles, was hier im Erdbereich kreucht und fleucht und sich bewegt und sich zeigt und in der sinnlichen Erscheinung tritt, ist es immer ein Wechselspiel beider Kräfte. Also ohne beider Bereiche wäre das nicht möglich. Wir haben dann eben auch besprochen, dass die ersten drei Schichten des Erdinneren, wenn man es so nennen will, aber natürlich nicht äußerlich verstanden, sondern es ist eine Archäologie, wenn man so will, die immer mehr ins Geistige hineingeht oder von mir aus ins Wiedergeistige, wie auch immer, aber gerade das ist der Bereich, der mineralisch-stoffliche Bereich. Das ist der, der am stärksten verstofflicht ist, aber die Wirkungen zur Verstofflichung kommen von viel weiter unten auch noch herein.
Ich habe vor ein paar Tagen folgende lustige Geschichte gelesen.
Ja.
Ist der Goethe irgendwo mit einem Menschen und es wird finster in der Nacht?
Ja.
Der Mond steht zwar am Himmel, aber es ist trotzdem finster.
Ja.
Was macht er? Er macht ein Feuerchen an aus seinem Feuerwerfer,
ja.
Hält das so vor sich hin und sagt dann zu seiner Nachbarin, sehen Sie jetzt die Farben?
Mhm.
Das ist doch wirklich
ja.
Interessant.
Ja.
Diese Farben, ich komme jetzt drauf, weil du die Farben erwähnt hast, man sieht sie ja nur dann auftauchen, wenn dahinter dunkel
ist. Dunkel ist, ja, ja, richtig, ja, ja. Ja, 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 ist ja schon bei einer Kerzenflamme oder ja. bei einer Flamme. Also der dunkle Hintergrund ist ganz wichtig und eine Kerzenflamme zum Beispiel leuchtet überhaupt nur so stark, weil der Ruß drinnen ist. Mhm. Also wenn die Kerze nicht russen würde, würde sie auch nicht leuchten, praktisch nicht.
Und das Russen kommt, weil das, der Docht abbrennt.
Weil der Docht abbrennt und weil eigentlich nicht genug Luft dazu kommt. Also es ist keine vollständige Verbrennung, sondern das Wachs verkohlt zum Teil. Und dadurch entsteht der Ruß und der Ruß glüht. Der wird also aufgeheizt und glüht und erst dieser glühende Ruß erzeugt das Licht. Man kann es mit einem Gasbrenner, kann man das sehr schön zeigen, weil wenn da genug Luft durch die Löcher durchkommt, ist die Flamme schön blau, kennt man vom Gasherd oder was auch. Wenn die Düsen verstopft sind und dadurch nicht genug Luft dazu kommt, dann fängt sie an, gelblich zu werden. Und dann rust sie auch. Wenn sie so bläulich bis fast unsichtbar ist, dann ist sie am heißesten und dann verbrennt sie vollständig. Dann leuchtet sie aber praktisch nicht. Also der Farbeffekt kommt immer erst durch die Mischung mit der Dunkelheit, in dem Fall wirklich mit der stofflich gewordenen Dunkelheit. Die ist also ganz, ganz wesentlich. Also daher hätten wir auch den schönen Schein der Farben, wenn wir es so nehmen, wie hätten wir nicht, wenn nicht diese Kräfte von unten wirken würden. Da spielt der Luzifer eine große Rolle. Also der ist ja für die Schönheit zuständig. Also das sind durchaus nicht nur negative Kräfte. So einfach kann man das nicht sagen, weil es gäbe uns nicht, so wie wir heute sind, und es gäbe uns nicht mit der Entwicklungsmöglichkeit, die uns eröffnet ist, wenn nicht dieses ganze Reich auch da wäre.
Und die Liane Collot-Herbois, die diese Farbensphären da entwickelt hat, die sagt eben, die Dunkelheit hat Sympathie zum Licht und das Licht ist eigentlich antipathisch, also wir eigentlich mit der Dunkelheit nichts zu tun haben. Und die Dunkelheit sucht das Licht.
Ja, ja, interessant, ja. Ja,
zu diesem Schema, den du vorhin hattest, einen Zusammenhang zum Wahren, Schönen und Guten, Luzifer, Alman und was auch
immer? Ja, könnte man sagen. Also natürlich hat der Luzifer was zu tun mit der Schönheit, der Ariman mit der Wahrheit oder der Lüge eben, weil es ist ja hier eigentlich die Verneinung dann auch irgendwo. Und das unten mit dem moralisch Guten oder eben nicht Guten. Das ist aber immer zweischneidig da, es ist immer zweischneidig. Weil von da unten zum Beispiel kommen die stärksten Lebenskräfte herauf auch. Also das, gerade die Asuras überhaupt, das sind die, die uns in der Nacht eigentlich wieder frische Kräfte zuführen. Die sind ganz wichtig, das sind die Werkmeister. Also in der Bibel sind sie eben Laila dann genannt, in der Schöpfungsgeschichte, die Nachtgeister. Aber die beleben uns eigentlich in der Nacht wieder. Aber wehe, sie wirken mit diesen starken Kräften am falschen Ort, dann sind sie absolut zerstörerisch. Also diese Konstellation in der Form gibt es erst seit unserer Erdentwicklung, gibt es in der Form nicht auf den vorangegangenen planetarischen Entwicklungsstufen. Weil, wir haben es ja schon öfter besprochen, wann etwa das Böse entstanden ist oder man vom Bösen eigentlich sprechen kann. Also grundsätzlich hängt es ja zusammen damit, dass Wesenheiten zurückbleiben hinter der Entwicklung. Das ist aber ein Prozess, der beginnt schon am alten Saturn. Schon da entwickeln sich manche Wesenheiten schneller, manche langsamer. Erst dadurch ist überhaupt, muss man dazu sagen, eine äußere Schöpfung möglich. Das Erste, was nämlich entsteht auf dem Saturn, ist die Zeit. Also da beginnt erst die Zeit, daher kann man im Grunde nicht fragen, was war vor dem Saturn. Das ist, ist im Grunde eine sinnlose Frage, weil der Zeitlauf erst da beginnt. Und der Zeitlauf, die Zeit, hängt damit zusammen, dass sich Wesenheiten schneller und andere langsamer entwickeln. Erst aus der Differenz ergibt sich die Möglichkeit, von Zeit zu sprechen. Wenn alle Wesen gleich schnell unterwegs sind, das ist wie wenn zwei Züge gleich schnell nebeneinander fahren, merkt man von der Bewegung gar nichts. Man könnte sie, wenn nur die zwei Züge da wären, nicht einmal messen irgendwie. Weil es gibt keinen Anhaltspunkt. Wenn sie die zwei nicht verschieben gegeneinander, gibt es keine messbare Zeit im Grunde. Und das heißt, es fängt da von Anfang an diese Differenzierung an. Manche schneller, manche langsamer. Und die langsamer sind, sind immer die, die Entwicklung zurückhalten. Und die schneller sind, drängen vor. Das ist an sich noch nichts grundsätzlich Böses, sondern eigentlich was Gutes, weil es ermöglicht überhaupt erst, dass eine Schöpfung in Gang kommen kann. Das geht auch jetzt weiter auf der alten Sonne. Wobei jetzt auf der alten Sonne das räumliche Element auch mehr in den Vordergrund tritt. Das hängt zusammen mit dem Licht, das auch hier entsteht. Der alte Saturn ist im Wesentlichen eine Wärmewelt, die hat in Wahrheit noch nicht wirklich das, was wir Raum nennen. Also zumindest nicht in den meisten Entwicklungsphasen. Erst gegen Ende, wenn schon ein bisschen was vom Kommenden vorweggenommen wird und dann auch schon ein bisschen Licht aufblitzt und so, dann kriegt es eine räumliche Dimension. Also, das heißt, man müsste eigentlich sagen, ohne Licht kein Raum. Das Licht baut in gewisser Weise den Raum oder hängt damit zusammen. Und was Entscheidendes passiert aber jetzt im Übergang von der alten Sonne zum alten Mond, dass jetzt definitiv bestimmte Wesenheiten, nämlich Geister der Bewegung sind die Herren der alten Mondenentwicklung, und bevor diese noch einsetzt, wird ein Teil dieser Geister der Bewegung, wie Steiner immer so schön sagt, abkommandiert dazu, definitiv als Widersacherkraft zu wirken. Und das heißt also auch auf die anderen Wesenheiten, die darunter sind, so einzuwirken, dass sie zurückbleiben. Und zwar insbesondere auf die Engelwesenheiten, die damals ihre Ich-Entwicklung durchmachen. Also es sind sozusagen die Menschen des alten Mondes damals. Und dadurch, dass etliche dieser Wesenheiten zurückgehalten werden von den Geistern der Bewegung, die als Widersacher abgestellt sind, dadurch werden aus den Engeln luziferische Wesenheiten. Und das sind die ersten, die, naja, einen Ansatz von Freiheit haben, in dem sich zurückzuziehen. Die Geister der Bewegung noch nicht. Das war keine freie Entscheidung, sondern sie wurden halt eingeteilt dazu, kann man sagen. Also das heißt, das ist alles Entscheidung aus der Schöpfungsquelle selber heraus, das aufzuteilen. Das liegt also vollkommen im Schöpfungsplan. Mit den Engelwesenheiten, also den damaligen Menschen auf dem alten Mond, die ihre Menschheitsstufe durchgemacht haben, beginnt also langsam eine Möglichkeit aus eigenem zu sagen, ich will mitgehen oder ich will nicht mitgehen mit der Entwicklung. Und die nicht mitgehen wollen, werden die luziferischen Wesenheiten. Also das heißt, am Übergang da entscheidet sich es, dass dann auf dem alten Mond das Böse entstehen kann, so könnte man es sagen. Und das ist ein gewaltiger kosmischer Kampf im Grunde, also das, was Steiner immer wieder nennt, den Streit am Himmel, wovon wir heute noch also die Spur haben in Form des Planetoidengürtels zwischen dem Mars und dem Jupiter. Weil nämlich die Jupitersphäre entspricht in etwa der alten Sonne, die Mars-Sphäre entspricht dem alten Mond. Und am Übergang dazwischen kam also diese Trennung jetzt in geisterter Bewegung, die voll mitgehen mit der Entwicklung und andere, die zurückbleiben. Und zwischen den beiden kommt es sozusagen zu einer ganz starken Auseinandersetzung, zu einer ganz starken Zerreißprobe. Und das heißt, da dazwischen ist dieser Riss dann bemerkbar.
Wer sind die Impulsatoren für die luziferischen Geister?
Naja, also es sind zuerst einmal die Geister auf dem alten Mond, die Geister der Bewegung, die ihnen also die Möglichkeit geben, zurückzubleiben und daher luziferisch zu werden. Also die ihnen die Möglichkeit geben, einen gewissen Egoismus zu entwickeln und sich herauszunehmen. Weil der Punkt ist eigentlich immer, was hinter dem Zurückhalten auch steckt, ist ein egoistisches Prinzip, ein sich aus dem Ganzen herauslösen und sozusagen eine Eigenwelt bilden oder einen Ansatz dazu. Was auch hier bereits bei der alten Mondentwicklung ganz deutlich ist, weil erstmals findet die Hauptentwicklung, das heißt dort, wo die Wesenheiten jetzt ihr Ich entwickeln sollen, nicht auf dem Zentralgestirn statt, wenn man so will, sondern auf einem Nebenschauplatz. Dort spiegelt, und das heißt, die höhere Entwicklung ist abseits davon. Und das ist also ein Ort, der aus dem Zentrum herausgerückt ist, sozusagen. Das ist erstmals beim alten Mond der Fall. Und das ist die äußere Bedingung, die notwendig ist dazu, dass da sozusagen wirklich sich etwas Eigenständiges bilden kann, langsam. Es ist, wie gesagt, erst die Vorstufe, aber die luziferischen Wesenheiten fangen damit an, weil sie dorthin versetzt werden.
Meine Frage, ich fühle sie noch nicht wirklich beantwortet.
Ja.
Wer sind die Auftraggeber für diese luziferischen Wesen?
Naja, man kann eben in dem Sinn gar nicht sagen, Auftraggeber. Man kann nur sagen, von den Geistern der Bewegung, es sind die Ermöglicher. Mhm. Sie ermöglichen ihnen, das ist in gewisser Weise eine Entscheidung, eine eigene Entscheidung dieser Engelwesenheiten, die damals ihre Menschheitsstufe zumachen, welchen Weg sie mitgehen wollen. Es werden ihnen sozusagen beide Wege geboten. Sie müssen dann allerdings den Weg mit Konsequenz gehen. Also es ist einmal eine einmalige Entscheidung, gehe ich den Weg oder gehe ich den Weg. Und wenn sie den Weg gehen, luziferisch zu werden, ist damit verbunden, dass sie automatisch eben eine gewisse Eigenständigkeit bekommen. Also das heißt, sie bekommen dadurch einen gewissen Bereich, in dem sie ihr Süppchen kochen können, sozusagen. Und das heißt, auf dem alten Mond ist die Entwicklung nicht mehr nur bestimmt von oben her, sondern es kommt etwas Eigenes hinein. Einmal nur durch diese luziferischen Wesenheiten. Also die geben dem Ganzen irgendwo so ein bisschen eine eigene Nuance hinein. Die ist noch sehr, sehr schwach. Und es ist... Ja. Und noch sind die anderen Wesenheiten, auch die zurückgebliebenen, sind noch keine wirklichen Widersacher zu dem Zeitpunkt. Es gibt natürlich schon Wesenheiten, die dann alemannisch werden, es gibt erst recht die Asuras werden, weil das sind die zurückgebliebenen vom alten Saturn, sind die Asuras und von der alten Sonne sind die alemannischen, aber sie sind zu dem Zeitpunkt eigentlich noch keine Widersacher, weil sie noch nicht die Möglichkeit haben, eigenständig zu agieren. Also das fängt erst bei den luziferischen an. Nur indem die Entwicklung weitergeht, fangen sie an, wir haben das eh schon das letzte Mal besprochen, indem sie gewisse Aufgaben nicht erfüllen, die regelrecht Fortgeschrittenen erfüllen, halten sie aber die darüberstehenden Hierarchien zurück. Jetzt müssen die Aufgabe übernehmen. Und damit werden die auch heruntergezogen. Und damit beginnt der Prozess, wo immer mehr Wesenheiten aus diesen hohen Hierarchien auch jetzt definitiv zu Widersacherwesenheiten werden. Also nicht nur zu Zurückgebliebenen, sondern die in gewisser Weise aktiv dann zurückhaltend wirken. Und mit einer gewissen Eigenständigkeit zurückhaltend wirken. Aber diese Eigenständigkeit wurzelte so bei diesen luziferischen Wesenheiten. Und man kann sich dann, wenn man das bedenkt, einmal fest ins Auge fassen, was wird denn sein, wie werden denn wir Menschen wirken, wenn wir uns entscheiden für die Widersacherrichtung, mit der noch viel größeren Freiheitsmöglichkeit, als die luziferischen Wesenheiten haben. Weil auch bei uns in der Menschheitsentwicklung ist es so, dass nicht alle gleich schnell sich entwickeln und dass sich manche dann bewusst entscheiden für die andere Seite und sagen, wir bauen unsere Eigenwelt sozusagen. Also im schlimmsten Fall ist es dann das Schwarzmagische, wo man dann wirklich mit geistigen Kräften versucht, letztlich einen, wie soll ich sagen, Separatkosmos zu schaffen, der ganz aus dieser Entwicklung ausschert. Das heißt, das wäre was dann ganz aus der Planetenkette rausfällt und was ganz anderes wird. Also, da dazwischen in etwa müssen wir ansetzen, den Beginn des eigentlich Bösen. Und da komme ich jetzt nämlich auf das, was wir gelesen haben, weil sich das im Kleinen da jetzt widerspiegelt. Die alte Sonne war eine Welt, wo es das Wärmeelement gab, das vom alten Saturn kam. Es kam aber dazu das Luftelement und das Licht. Luft und Licht. Beim Übergang zum alten Mond kommt als weiteres dazu eine Verdichtung zum Wasserelement und nach oben bildet sich der Klangäther. Also das heißt, man kann auch erst hier im eigentlichen Sinn von einem Kosmos sprechen, von einer kosmischen Ordnung. Die beginnt erst mit dem Klangäther in Wahrheit. Also eine differenziertere kosmische Ordnung. Daher sagt Steiner, eigentlich heißt der alte Mond auch die Welt der Weisheit, der Kosmos der Weisheit, weil da erst zum Beispiel alles das entstanden ist, was wir heute von Anfang an als Naturgesetze haben. Und das ist aber nur die Spitze des Eisbergs, weil diese Gesetze sind nicht nur die Gesetze der physischen, mineralischen Welt, sondern auch durchaus noch ein ganz schönes Stück darüber hinauf. Also viele Gesetze des Lebendigen hängen auch noch mit dem Klangäther zusammen. Kommt zwar dann der Lebensäther noch als Wesentliches dazu, auf der Erde erst, aber trotzdem vieles in den Wachstumsgesetzmäßigkeiten, zum Beispiel der Pflanzen oder so, ist vornehmlich klangätherisch bestimmt. Also das ganze rhythmische Prinzip zum Beispiel drinnen. Also was in der Gestaltung sehr deutlich herauskommt.
Das heißt ja auch der Zahlenäther.
Heißt auch der Zahlenäther, richtig. Richtig, also das heißt, alles auch was mathematisch erfassbar, alles was mathematisch denkbar ist, das kommt aus dem Bereich her. Also das heißt, auch ab dem Moment ist eigentlich so etwas wie eine Erkenntnis möglich, die irgendwo vergleichbar ist dem, was wir unter Erkenntnis verstehen, das heißt Gesetzmäßigkeiten, Regelmäßigkeiten zu erkennen, weil es einfach vorher gar nicht gibt. Also da gäbe es sie auch nicht zu erkennen. Das fängt da an.
Das ist im Prinzip das Alte Testament, ne? Also Ende.
Ja, ja.
Na, also
ja, 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 richtig, ja, richtig, richtig. Absolut, absolut. Und es wird jetzt hier angedeutet, nämlich sehr interessant, bei dem Garten Eden, was wir gelesen haben. Also da hieß es also, und alle Sträucher des Feldes waren noch nicht auf Erden und alle Kräuter des Feldes wuchsen noch nicht, denn noch ließ es der Herr nicht regnen auf der Erde. Das heißt, es gibt also noch nicht das Wasserelement zu dem Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig. Also es beschreibt jetzt im Kleinen den Zustand im Grunde, bevor der alte Mond gekommen ist. So als klein munziger Nachklang. Und kein Mensch bebaute den Acker. Das ist jetzt natürlich, man darf Acker nicht mit unserem Ackerboden vergleichen. Wir haben das öfters gesagt, mit dem Erdboden oder mit dem Ding ist eigentlich die ganze Erdensphäre gemeint, die damals noch bis zur Mondsphäre hinaufreicht, bis zur heutigen unserer Mondsphäre hinaufreicht. Weil das ist der Bereich, also in dem sich die Entwicklung abspielt. Also mit dem Ha-Adama ist nichts anderes gemeint, hat mit unserem Ackerstaub sozusagen nichts zu tun. Und jetzt aber, in der nächsten Zeile, und Dunst stieg aus der Erde und befeuchtete alles über dem Acker. Und Dunst stieg aus der Erde stieg es. Das heißt im Grunde heißt das, dass jetzt ein Teil dieser Erden-Mondsphäre sich begonnen hat zu verdichten vom Luftelement bis zum Wasserelement. Das ist damit gemeint. Das ist also der Zeitpunkt, wo diese Verdichtung auftritt. Und Dunst, das ist sehr schön, dass das Dunst da drinnen ist, weil es ist eigentlich zunächst der Dunst, das ist nicht gleich so Flüssigkeit, wie wir es kennen, sondern es beginnt sich eigentlich so eine Art Nebel zu bilden zunächst innerhalb dieser Luftatmosphäre. Und erst allmählich schlägt sich das dann nieder. Und das heißt, wir haben jetzt in gewisser Weise, könnte man sagen, eine durchfeuchtete Erdensphäre bis zu einem gewissen Grad. Also das heißt, wir haben einen inneren Kern, der so eine Art Dunstkugel, Nebelkugel ist in einer gewissen Weise. Die äußeren Schichten sind eher noch frei davon, also die sind noch dünn. Und je weiter ich hinausgehe, habe ich überhaupt nur mehr Wärmesphäre. Aber jetzt ist gegeben diese feuchte Erdensphäre und jetzt bläst der Herr da, wie es so schön heißt, dem Adam, den er aus dem Acker geformt hat, also aus dieser durchfeuchteten Erdensphäre, dem wird jetzt das Luftelement eingeblasen. Das heißt, er nimmt das Luftelement auf. Und dazu muss man als Erinnerung sagen, erstes Kapitel der Genesis endet dort, weil da ist ja eigentlich der Adam schon geschaffen, interessanterweise, jetzt wird er noch einmal geschaffen. Es ist ja immer so, dass, wo dann die äußere Bibelwissenschaft sagt, naja gut, da gab es halt zwei Überlieferungen, die hat man halt hintereinander gestellt irgendwo. In Wahrheit sind das ganz verschiedene Entwicklungsschritte. Also der erste Entwicklungsschritt, das Sechstagewerk, geht im Grunde nur bis zum Wärmemenschen. Da wird der Mensch geschaffen, er wird bis ins Physische geschaffen, aber vom Physischen ist zunächst nur das Wärmeelement da. Das heißt, er ist nur in einer ganz feinen Sphäre. Jetzt kriegt er das Luftelement und das Wasserelement spielt offensichtlich auch schon eine Rolle. Und jetzt wird der Mensch dadurch, weil er ihm den Hauch des Lebens eben gegeben hat, wird er zu einer lebenden Seele. Nefesh Chaya. Nefesh ist so viel wie Empfindungsseelenartiges. In der Art könnte man es sagen. Also eine belebte Seele. Chaya ist das Leben. Schönes Wort. Ja, ist ein ganz tolles Wort. der Herr Eva Chava eigentlich, also die Lebensspendende, hat mit dem Wort Leben zu tun. Und Chava hängt wieder mit Jahwe eng zusammen. Also das sind auch ganz interessante Zusammenhänge. Also wir haben jetzt einen Mensch, der Wärmeelement hat, der ganz stark das Luftelement drinnen hat. Das Luftelement ist das, was in ihm die Seele trägt. Also mit dem Luftelement kommt das Seelische, dieses belebt Seelische. Und rundherum kündigt sich schon der physische Leib in Form von Wasserdünsten an, wenn man so will. Also das heißt, das Ganze ist immer noch in sehr großen Höhen anzusiedeln. Also er ist sicher nicht in der dichtesten Wassersphäre drinnen, sondern eher an der Grenze, dort wo ein bisschen Dunst noch ist und aber hauptsächlich Luftsphäre ist. Aber er steigt aus der reinen Wärmesphäre herunter in diesen Bereich. Und das ist der Bereich, der als der Garten Eden dann anzusehen ist. Das heißt, das ist ein Bereich, der, wenn man es jetzt räumlich lokalisieren wollte, also die Erdensphäre umfasst damals noch die ganze Mondensphäre. Im äußersten Bereich ist es ein reiner Wärmeglobus, wenn man so will, eine reine Wärmesphäre. Etwas darunter reicht die Luftsphäre hinaus. Also, jetzt so grob gesagt, weiß ich nicht, 2/3 der Entfernung Erde-Mond heute bis dorthin reicht die Atmosphäre. Das ist jetzt aber wirklich so über den Daumen gepeilt. Das ist also mehr Orientierungshilfe. Also, jedenfalls wesentlich weiter hinaus als heute die Erdatmosphäre. Also, bis dahin reicht das Luftelement. Natürlich auch nicht Luft, wie wir sie heute kennen, aber und
gasartig.
Bitte?
Gasartig.
Gasartig, ja, ganz genau, richtig. Und der innere Bereich, sicher auch noch größer als unsere heutige Erde ist, da fängt es an, wässrig zu werden. Dunstig zunächst einmal und immer flüssiger. Und der Mensch ist also so an der obersten Grenze, dort wo Luftelement und Wasserelement schon ein bisschen hinkommt. Dort schwebt er. Also in dem Bereich muss man sich die Paradiesesphäre vorstellen. Eigentlich ist es eine Sphäre. Also es ist dieser ganze Bereich und dort lebt jetzt dieses Menschenwesen, das natürlich noch lang nicht irgend so eine Gestalt hat, wie wir sie heute haben. Und dieser Ur-Adam umfasst also diese ganze Sphäre, könnte man sagen. Und das, was er als Seelisches in sich trägt, das wird sich dann später differenzieren in die Einzelseelen. Das heißt, es ist noch eine Gesamtmenschheitsseele, wenn man so will, zu dem Zeitpunkt. Aber es lebt auch schon Ich-Kraft drinnen, denn mit dem Moment, wo die Elohim im Sechstagewerk ihr Werk vollendet hatten und eben den Adam geschaffen hatten, ursprünglich noch in einer viel größeren Gestalt, weil, wie es in der hebräischen Geheimlehre heißt, der Adam Katmon eigentlich praktisch den ganzen Kosmos umfasst. Das heißt, er reicht ursprünglich bis in die Tierkreisregion hinauf, bis dort hinauf geht es letztlich. Und das heißt, der Schritt vom Sechstagewerk jetzt in das zweite Kapitel Garten Eden ist im Grunde ein gewaltiger Zusammenziehungsprozess. Ein gewaltiger. Weil ganz am Anfang muss man sagen, dieser Uradam reicht eigentlich bis an den Kristallhimmel hinaus. Also er ist der ganze Kosmos im Grunde. Den umspannt er. Den ganzen Kosmos. Mit einer besonderen Betonung der Tierkreisregion dann, die wichtig ist, aber eigentlich umspannt er den ganzen Kosmos. Und dieser Schritt also jetzt zum Garten Eden heißt plötzlich, schrumpft das Ganze zusammen, nicht nur auf den Bereich unseres Sonnensystems, sondern noch viel kleiner, also nur mehr die Erden-Mondensphäre. Also das ist dramatisch, was da passiert. Der Übergang vom Sechstagewerk bis dahin ist dramatisch. Der ist hochdramatisch. Man muss sich vorstellen, dass also diese Zusammenziehung hängt eben auch schon leise zusammen mit den Kräften, die von da wirken, obwohl das ist alles noch nicht ausgebildet, das ist als einziges zunächst einmal der untere Bereich ausgebildet. Also diese Wesenheiten sitzen schon sehr stark da drinnen, im Inneren dieser Dunstkugel, wenn man so will. Dort fangen die an, ihren Wohnsitz zu nehmen. Weil das bildet sich erst nach dem Sündenfall, das bildet sich nach der Trennung von Sonne und Erde. Trennung von Sonne und Erde, das ist der Anfang des Sechstagewerks. Also, und im Anfang schufen die Elohim den Himmel und die Erde. Da sagt ja der Steiner, ist die Trennung der Sonnenwelt von der Erdenwelt findet statt. Und im Zuge dessen bilden sich allmählich diese Schichten heraus. Vorher waren nur die da. Also das heißt, die muss man schon eigentlich im Hintergrund denken, wenn das Sechstagewerk läuft, sind die im Hintergrund irgendwo da. Und natürlich sind sie da, die Bibel erwähnt sie nämlich schon, weil sie erwähnt zu den Tagesgeistern Jom auch gerade die Laila, die Nachtgeister. Und die sind zuständig für den unteren Bereich. Und ohne Tag und Nacht gäbe es die Schöpfungstage sozusagen. Also da ist es schon drinnen eigentlich, dass diese untere Sphäre dabei ist. Aber sie wird noch nicht als böse angesprochen. Das Wort böse gibt es noch gar nicht in der Bibel bis jetzt. Das ist wichtig, das zu beachten, weil das spiegelt eben auch wieder die große Entwicklung, wo auch das Böse erst zu einem bestimmten Zeitpunkt hereinkommt. Nämlich Übergang alte Sonne, alter Mond, Übergang vom Luftelement zum Wasserelement. Gut, jetzt geht's weiter. Also der Mensch ist einmal geschaffen in dieser verdichteten Form. Das heißt also eigentlich dieser Ur-Adam Kadmon wurde also zusammengeschrumpft, wenn man so will, zum jetzt wirklich irdischen Adam, aber irdisch im Sinne eben diese Erdenmondensphäre umfassend. Und der wird jetzt hineingesetzt in dieses Paradies, das heißt in diesen Bereich am oberen Ende der Feuchtigkeitsgrenze, könnte man sagen. Also in den Luftkreis irgendwo bis dorthin, wo die Dünste gerade heranreichen. Und das Ich eben gibt es aber bereits, es hat natürlich noch nicht den Ansatz eigentlich des Ich-Bewusstseins wirklich, also es ist als Potenzial, sagen wir mal, vorhanden, aber es ist noch nicht etwas, was wirklich eigenständig tätig wird zu dem Zeitpunkt. Aber wodurch ist es da, weil die Elohim, als sie am Ende des Sechstagewerkes am sechsten Tag den Adam Kadmon geschaffen hatten, waren sie so weit, dass sie ihre Ich-Kraft hinopfern können. Also das Ich war ihr unterstes Wesensglied und sie sind dann so weit, dass sie eine Stufe höher steigen und das heißt das Unterste abstreifen können. Als ein Funke, wenn man so will, der jetzt in diesem Adam Kadmon wirken kann oder darauf wartet, aktiviert zu werden, sagen wir mal so. Wobei es eben, weil es ja etwas rein Geistiges ist, ist es eigentlich nicht. Weil man kann vom Ich nicht sagen, es ist. Weil dann müsste ich sagen, na wie ist es? Ist es groß, ist es klein, ist es dick, ist es dünn oder wie auch immer. Gibt sich eigentlich erst kund dann, wenn es tätig wird. In dem Moment, wo es schöpferisch tätig wird, dann erkenne ich es an der schöpferischen Kraft, die es entwickelt. Und das heißt, das Ich ist, wenn man es jetzt aus der Perspektive betrachten will, ist die Möglichkeit, schöpferisch tätig zu werden. Also wenn ich ein Ich habe, habe ich die Möglichkeit, eigenständig schöpferisch tätig zu werden. Ob ich es nütze oder nicht, das muss man dann sehen. Aber es ist sozusagen das Potenzial dazu, schöpferisch tätig zu werden.
Und dieses Ich kommt aus der Sphäre der Geister der Form, gell?
Ja, das kommt aus der Sphäre der Geister der Form, die opfern es hin. Wobei man aber dazu sagen muss, dass eben durch die Geister der Form, durch die Gemeinschaft der Geister der Form der Christus wirkt. Das heißt, es ist eigentlich das große makrokosmische Ich, das dadurch wirkt, durch das, was sie hinopfern. Weil sie opfern so eine Art Gemeinschafts-Ich im Grunde hin. Also es ist nicht das Ich des einen oder des anderen, sondern es ist dieses Gemeinschafts-Ich, das sie hinopfern. Und diese Gemeinschaft ist eben entstanden und diese Möglichkeit, das Gemeinschafts-Ich hinzuopfern, eben dadurch, dass sie den Menschen geschaffen haben. Also etwas geschaffen haben als Bild ihrer selbst, was aber jeden Einzelnen der Elohim überragt, in gewisser Weise. Zwar als Bild nur, aber doch jeder der sieben Elohim hat nur eine Seite des Ganzen. Also ein Elohim alleine hätte den Menschen nicht schaffen können, sondern erst alle sieben zusammen, das Bild aller sieben, die Kräfte aller sieben müssen sich vereinigen, dass durch sie der Christus wirkt und er ist es eigentlich dann, der das ganze Werk in Gang bringt. Und das heißt aber auch, dass dieses Ich, das jetzt hingeopfert wird, eben ganz stark die Prägung durch das makrokosmische Ich hat. Und daher ist von Anfang an die ganz starke Verbundenheit des menschlichen Ichs, die unmittelbare, nämlich mit dem Christus-Ich da. Bei den Wesenheiten, die uns vorangegangen sind, in der Entwicklung ist es eigentlich immer mittelbar. Ne? Da geht es immer Stufe für Stufe. Es hat zwar auch natürlich die Quelle letztlich dort oben, aber es geht Stufe für Stufe herunter und wird weitergegeben. Und das Einzigartige beim Menschen ist diese unmittelbare Verbindung zum Christus. Das heißt nicht, dass wir die anderen nicht auch hätten, aber wir haben dazu diese unmittelbare Verbindung zum Christus-Ich, das dahinter steckt.
Könnte man auch sagen, dass da eine Hülle hingeopfert wird, in der sich dann, oder ist die Hülle schon vorher da? Also ich Hülle.
Ja, ja. Die Ich-Hülle, könnte man sagen, wird ja auch durch diese Opfertat gebildet, sicher, ja. Also es wird nämlich schon was ist die Ich-Hülle? Es ist letztlich die ganzen Wesensglieder des Menschen bilden diese Ich-Hülle in Wahrheit, weil alle auf das Ich hin ausgerichtet sind. Also das geht vom Astralleib über den Ätherleib bis zum physischen Leib, die bilden gemeinsam eigentlich die Ich-Hülle. Die bilden gemeinsam, wenn ich sage, es ist eben nicht einfach irgendein Astralleib, nicht irgendein Ätherleib, nicht irgendein physischer Leib, sondern es sind drei Leibeshüllen, die darauf ausgerichtet sind, ein Ich zu tragen oder ein Ich aufzunehmen. Damit bilden sie gemeinsam eigentlich den Ich-Träger. Das nämlich, weil Steiner spricht ja oft vom Ich, aber oft auch vom Ich-Träger. Und das vierte Wesensglied ist eigentlich der Ich-Träger. Aber
er spricht auch von der Organisation.
Auch von der Ich-Organisation, ja. Eigentlich ist der Ich-Träger ist das, was die drei unteren Wesensglieder fähig macht, das Ich aufzunehmen. Aber man darf es nicht jetzt als sozusagen ein extra Ding irgendwie vorstellen, sondern es gibt den anderen dreien das Gepräge, dass es ein Ich aufnehmen kann, überhaupt. Das ist die Schwierigkeit nämlich. Und es drückt sich eben, diese Fähigkeit, ein Ich aufzunehmen, muss sich in allen drei Hüllengliedern ausprägen, sonst könnte sich das Ich nicht inkarnieren. Also das ist ein sehr schwieriger Punkt. Und diese Prägung, wie soll ich sagen, dieser Prägestempel, der da kommt, dass das alles jetzt zum Ich-Träger wird. Weil das bildet nämlich den Abschluss am sechsten Schöpfungstag. Wenn jetzt der Adam geschaffen wird, heißt das, er kriegt jetzt als letztes diesen Prägestempel, Ich-Träger zu werden. Und also fähig zu werden, ein Ich aufzunehmen. Und in dem Moment ist dieser Prägestempel aber kommt eben direkt von dem Christus durch. Also das heißt, dieses Gepräge ist unmittelbar durch Christus geprägt. Das ist das Besondere des Menschen-Ichs. Während bei den vorangegangenen hohen geistigen Wesenheiten es eigentlich immer indirekt geht. Also wird immer weitergegeben sozusagen. Also Christus prägt das den Seraphim ein, die Seraphim prägen es den Cherubim ein, diese den Thronen und die geben es weiter und so weiter. Und zum Schluss endet es dann bei den Engelwesenheiten, die uns vorangegangen sind. Also das heißt, es ist nicht das unmittelbare Bild, beim Menschen ist es das unmittelbare. Das ist das Neue. Also man darf sich nicht denken, die Entwicklung wiederholt sich. Also kann man sagen, ja, immer machen irgendwelche die Menschheitsstufe durch, das heißt, sie bekommen ein Ich und im Grunde ist es immer dieselbe Sauce. Ich sage es jetzt bewusst so salopp irgendwie. Ist es aber eben nicht. Ist es eben ganz und gar nicht, sondern da sind wesentliche Unterschiede drinnen. Und beim Menschen eben der wesentliche Unterschied, dieser direkte, unmittelbare Christusbezug, der möglich ist. Ohne Vermittlung der Hierarchien dazwischen. Weil darin liegt dann letztlich auch die Möglichkeit der wirklichen Freiheit. Die von den Luziferischen vorbereitet wird. Vorbereitet insofern, als sie den Menschen möglich machen, sich von den ganzen Hierarchien da loszureißen. Und zu sagen, ihr interessiert es mich nicht, ich mache mein eigenes Süppchen, dann sind sie mal frei von. Dass sie aber auch frei zu werden, also etwas aus dem Geistigen zu schaffen, dazu brauchen sie jetzt dann den direkten Zugang zur Quelle oben. Und also das heißt zur Trinität letztlich. Und da ist die Christuskraft aber die in die Tätigkeit geht, im Grunde.
Und dieser ganze schwierige Begriff von Ich-Impuls,
ja.
Der steckt in dem, was du jetzt
der gesagt hast. Der steckt in dem drinnen, ja. Der steckt in dem drinnen, ja. Der steckt in dem drinnen. Also darum ist dieser richtig verstandene Ich-Impuls, das ist der eigentlich christliche Impuls. Der unmittelbare christliche Impuls. Und das ist das, wenn man es jetzt religionsgeschichtlich fast nehmen will, das ist das Neue, was mit dem Christentum hereingekommen ist. Weil alle anderen früheren Religionen richten ihr Bewusstsein auf diese Kette da. Auf diese ganze Kette irgendwo, in Wahrheit. Und Verehrung der Geister der Form meistens, also das ist in vielen Religionen drinnen, dass sie spüren, die sind für unsere Erdentwicklung zuständig. Aber sie sehen nicht diesen unmittelbaren Weg noch. Das ist das Neue, was mit dem Christentum eigentlich hereinkommt. Was natürlich jetzt in den christlichen Bekenntnissen auch nicht wirklich immer so deutlich wird. Oder man eher oft sogar schaut, es undeutlich zu machen. Oder nur sehr abstrakt zu machen. Ich meine, es ist schon, weil natürlich im Grund ist immer die Rede von Gott irgendwo da oben. Und über die Engel redet man eh nicht so viel. Aber das ist halt so abstrakt, und vor allem, was nämlich verwischt wird oder was gar nicht ausgesprochen wird, dass das eben die Kraft ist, die in Ich aufleuchtet. Sondern im Gegenteil, da wird also dann meistens sehr deutlich von der grundsätzlichen, völligen Wesensverschiedenheit von Gott und Mensch gesprochen. Also das heißt, da ist eine unüberbrückbare Kluft im Grunde. weil sonst wird es ja gefährlich, weil es ist ja problematisch.
Es ist auch ein bisschen schwierig im Christentum, ne? Weil das Neue Testament, also wo eben Christus jetzt erscheint, dass hier eigentlich kein so richtiger Absatz ist, dass er in dieser Lebensgeschichte Jesus ja eigentlich noch einmal etwas passiert, was
richtig, ja.
Was dann der richtige, richtig, ist das richtige Ergreifen oder,
ja, richtig,
oder das
Menschsein
heißt. Ne?
Ja, richtig, richtig.
Also wo der Christus selber in den Jesus
schreibt. Genau.
Im Neuen Testament, das heißt Neue Testament und das ist auch ein Neues Testament und aus.
Ja, ist ja richtig. Richtig. Ja, das ist wirklich die Problematik, also dass da das Verständnis, also wann wirklich der Christus sich inkarniert, dass dafür das Verständnis nicht da ist. Voraussetzung dafür ist vorher schon das Verständnis für die zwei Jesusknaben, dass das als Vorbereitung überhaupt notwendig ist, was eigentlich eh so deutlich aus den Evangelien herauskommt, weil die Geburtsgeschichten völlig unterschiedlich sind. Aber das heißt nichts anderes, dass in der Theologie immer mehr das ja eigentlich eh so ist, dass das alles unverbindliche Empfehlungen sind im Grund, was da drin steht. Also, wenn ich das jetzt ein bisschen überspitzt sage. Und
aber im Johannesevangelium wird schon sehr deutlich von der Einwohnung.
Natürlich.
Die direkt.
Natürlich.
Im ganzen Volkes da passiert.
Weil absolut. 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 Und da ist ja auch jetzt eben der ganz entscheidende Punkt, da sind wir wieder bei unserem Thema, unmittelbar im Grunde auf die Jordan-Taufe, also mit der Einwohnung des Christus, also wo jetzt sich diese makrokosmische Ich-Kraft wirklich hineinsenkt, folgt unmittelbar darauf die Versuchungsgeschichte, also die Begegnung mit den Widersachermächten. Und in gewisser Weise durchaus mit allen dreien. Es wird bei Steiner nicht so ganz klar deutlich erwähnt, aber es wird deutlich erwähnt, dass es eben einmal die Versuchung durch Luzifer ist, einmal durch Luzifer und Ahriman gemeinsam und dann durch Ahriman alleine. Und man kann davon ausgehen, überall dort, wo Luzifer und Ahriman gemeinsam wirken, ist das Tor, wo die Asuras eigentlich durchwirken. Das ist nicht umsonst dreigliedrig, die Versuchungsgeschichte. Das, zu dem werden wir, schätze, noch heute kommen. Also das ist ganz interessant, weil wir stehen jetzt eben mit dem ganzen Thema dort, in dem Moment, wo also dieser Ich-Einschlag jetzt da ist und das Ganze sich eben jetzt heruntersenkt bis in die Luftwassersphäre. Da fängt es an, kritisch zu werden. Da kommen jetzt immer mehr die Kräfte von da. Und erst ab dem Zeitpunkt kann man langsam davon sprechen, dass sowas wie eine Inkarnation beginnt. Das ist eh noch nicht ganz das, was es heute ist, aber da macht es bereits einen gewissen Sinn, von einer Inkarnation zu sprechen, weil es beginnt dann auch bereits die Zeit tatsächlich, wo sich dieses Ur-Adam-Gebilde zu differenzieren beginnt und wo sich so ein Erzählenbaum auch bildet. Das heißt, also es bilden sich Abschnürungen und so weiter, es bilden sich langsam einzelne Gebilde, die alle noch sehr stark miteinander verbunden sind, aber es ist nicht einfach mehr nur eine Sphäre, eine geschlossene, sondern es beginnt sich zu differenzieren. Also da steckt man jetzt irgendwo drinnen. Und das ist der Punkt, wo es jetzt heißt, und der Herr pflanzte den Garten Eden von vorne, heißt es, Mikedem heißt von vorne oder nach Osten. Das heißt also eigentlich also in Richtung der Sonne oder des Sonnenaufgangs, von wo die Sonne herkommt, die Sonnenkraft herkommt. Wo der Geist herkommt eigentlich. Das heißt also, der Garten Eden hat was zu tun mit dem Bereich, wo also Sonnenkräfte hereinwirken können. die sind ganz wichtig, das heißt es. Und es ist jetzt gar nicht so sehr unser Osten und Westen damit gemeint, sondern es ist halt der Bereich, bis dorthin zu dieser Luft-Wasser-Grenze können die Sonnenkräfte wirken. In der Art, dass sie jetzt gestaltend wirken, dass dieser Garten Eden hervorkommt. Und viel tiefer hinein geht es aber nicht mehr. Da wirken schon zu sehr die Finsterniskräfte. Und eben vor allem durch die Verdichtung jetzt zum Wasserelement werden wesentliche Teile der Sonnenkräfte bereits ausgeschaltet oder nicht mehr wirksam.
Ich habe mich immer gewundert, warum da im Johannesprolog steht, das Licht schien in die Finsternis, aber die Finsternis nahm es nicht auf. Das hast du jetzt gerade gesagt.
Ja, das ist die Zone da. Ja, das ist die Zone da. Das ist die Zone da. Das ist ganz wichtig, also, weil wir haben damit einen Bereich jedenfalls, wo die Sonnenkräfte nicht hinkönnen. Und das ist das Problem zunächst einmal. Ja. Ja.
Was sagst du
bitte? Gehört zur, na sicher, natürlich, ja. Das gehört zur Entwicklung, absolut. Also darum zum x-ten Mal wiederholt, man darf das alles nicht einfach als Fehlentwicklung oder böse.
Das ist eine Tatsache.
Das sind Tatsachen und die sind alle notwendig.
Und die wiederholen sich auch.
Und die wiederholen sich auch, eben, die wiederholen sich, weil das ist zuerst auf großen kosmischen Stufen und es wiederholt sich im Kleinen. Und es ist absolut alles notwendig. Wir müssen nur sozusagen aufpassen, wo Entgleisungen da passieren können.
Es wäre ja sonst auch gar nicht da.
Ja, es wäre sonst gar nicht da. Richtig. Richtig. Es ist eigentlich komplett logisch aufgebaut. Ist zwar kompliziert, aber logisch. Ja, und also in diesem Garten Eden wird jetzt der Adam gelegt. Gelegt, ja, und legte. Vyasem, Sham et Ha'adam und so weiter. Legte. Naja, das heißt, es ist die Aufrichtung, es hat schon was zu bedeuten, weil auch setzte ist nicht so eine gute Übersetzung und am schlechtesten wäre stellte, weil erstens natürlich gibt es noch keine Füße, so wie wir es jetzt haben, und keine Beine, aber das heißt, es gibt die Aufrichte noch nicht so, wie wir sie heute kennen. Das ist erst was noch zu suchen ist. Also das kann es erst ab dem Erdelement geben und das ist jetzt noch nicht da.
Das heißt, in diesem wässrig dunstigen bewegt sich ein menschlicher Organismus zu der Zeit anders
als auf der richtig. Also es ist eigentlich eher so eine Art Schweben in dieser Genau, schweben, schwimmen, so an dieser eben Dunstluftgrenze. Dort. Das wäre jetzt so in etwa das Stadium. Also das heißt, es ist nur ein weiter Weg zur Aufrechten und das heißt zu dem, dass der Mensch auch dieses Ich-Bewusstsein entwickelt. Er hat zwar potenziell jetzt schon die Ich-Kraft zur Verfügung, aber er hat noch nicht das Bewusstsein, damit wirklich umzugehen. Weil das gehört eben dazu, weil gerade eben bei dem Bewusstsein, bei dem Ich-Bewusstsein, das sich beim Menschen entwickeln soll, dieses Freiheitsbewusstsein, da gehört eben dieses ganz starke Ich-Bewusstsein dazu. Das ist ja alles bei den Engelwesenheiten schon völlig anders. Die haben nicht dieses Innenbewusstsein wie wir. Die können nicht sagen, so jetzt interessiert mich mal die Schöpfung nicht, wie schaut es in mir aus, wer bin ich? In dem Moment, wo sie sich nach innen wenden, kommt Geisterfüllung von oben. Das ist ihr Innenbewusstsein. Und ihr Eigenwesen offenbaren sie nach außen. Das heißt also, in dem, was sie tun, in ihren Taten und so, spiegelt sich ihr Eigenwesen wieder. Das Und das können sie bis zu einem gewissen Grad auch anschauen. Also sie sehen sich im Spiegel ihrer Taten in gewisser Weise, aber sie können sie nicht so wie wir in ihr Inneres zurückziehen und sagen, so, wer bin ich eigentlich? Jetzt Welt, lass mich in der Ruhe, wer bin ich, was lebt in mir? Weil in dem Moment kommt die Geisterfüllung von oben. Und wir haben das bis zu einem gewissen Grad in der Hand, wie weit wir die Geisterfüllung zulassen oder wie weit wir uns jetzt mit uns selbst beschäftigen. Also wir können es eben auch zuletzt ganz egoistisch in uns abkapseln und sagen, ich kümmere mich nur um meine eigenen Befindlichkeiten. Das ist die Konsequenz dann irgendwo davon. Das können die eigentlich recht fortgeschrittenen Engelwesenheiten gar nicht. Wir können das. Ja, jetzt ist also der Mensch da drinnen und jetzt, nachdem der Mensch da drinnen schwebt und liegt, lässt der Herr aus dem Acker sprießen allen Baum, erfreulich zu sehen und gut davon zu essen. Also es ist einmal so allgemein, also alle Bäume ist damit eigentlich gemeint. Und dann vor allem Baum des Lebens inmitten des Gartens. Also das heißt, es gibt eine Stelle, die besonders stark diese lebensspendenden Sonnenkräfte aufnimmt. Und dort ist der Baum des Lebens. Dort sind also diese Lebenskräfte, die mit den Sonnenkräften eben auch stark zusammenhängen, besonders ausgeprägt. Aber es hat auch das Schattenbild, wo das von unten herauf wirkt. Und zwar an derselben Stelle eigentlich. Dort, wo das stärkste Licht hereinfällt, liegt von unten die stärkste Finsternis in gewisser Weise. Und dort heißt es dann erstmals jetzt, und der Baum des Wissens von Gut und Böse. Jetzt ist das erste Mal das Wort Böse. Ve'etz hada'at tov vara. Ra ist das Böse. Tov ist gut.
Ist es jetzt der zweite Baum oder ist es jetzt der Baum des Lebens, der sich da...
Das ist eine sehr gute Frage. Es sind in gewisser Weise zwei Seiten eines Baumes, die man auch von mir als getrennt betrachten kann, aber sie sind eigentlich immer irgendwie als zusammengehörig anzusehen. Und darum ist auch oft so geschildert, dass ihre Äste ineinander verschlungen sind. Aber es sind, so wie da das Ganze, zwei Seiten desselben, die ich nicht eigentlich vollkommen auseinanderreißen kann. Weil auch da in dem ganzen großen kosmischen System kann im Grunde nicht die eine Seite ganz loslösen von der anderen.
Und wenn der Baum die Sonne jetzt aufnimmt, krabbelt von unten der Luzifer auf.
Genau. Genau. Das heißt, ganz klar, daher ist ganz folgerichtig, dass dann bei der Geschichte beim Sündenfall plötzlich, wie es auch oft dann oder manchmal in guten Darstellungen ist, wo sie eigentlich fast der Luzifer nicht nur den Baum umringelt als Schlange, sondern sogar fast herauswindet aus dem Baum. Eigentlich ist er der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Also diese Kräfte, die winden sich da heraus. Also das heißt, das Bild ist ganz konsequent im Grunde. Also Schilderung Garten Eden und dann Übergang überhaupt zum Sündenfall ist nichts anderes, als dass man sieht, jetzt fangen diese beiden Hälften an, immer stärker sich zu durchdringen. Und also beziehungsweise der Mensch ist jetzt genau an die Grenzfläche versetzt. Also eigentlich ist schon das Paradies ist sozusagen schon die Grenzfläche irgendwo. Es ist nur noch halt die Oberseite davon. Also das heißt, die sonnenzugewandte Seite. Aber darunter gärt die Finsternis schon ganz stark. Und das ist also eigentlich nur mehr eine Frage der Zeit, dass die auch durchbricht irgendwo.
Und auf dem alten Mond wurde dem werdenden Menschenwesen gegeben die Astralität.
Ja,
das genau. Heißt die Seeligkeit.
Ja.
Das Seelische.
Das Seelische.
Und dieses Seelische, das wird jetzt in Form von dieser Schlange, so stellt sich mir das jetzt dar, tritt das Seelische heraus aus dem Pflanzlichen, aus dem Körperartigen und fällt in die dunkle Seite.
Fällt in die dunkle Seite, ja, genau. Genau. Ja, fällt in die dunkle Seite. Richtig. Aber das ist die Seite, die eben auch bewirkt, dass dieser Ur-Adam, ja. Von mir aus jetzt der Paradieses-Adam, aber auch schon der Adam Kadmon, dass der eben in Einzelseelen sich beginnt zu gliedern. Das ist die Kraft, die auseinanderweist. Mhm. Und da wirken schon da von unten die Kräfte mit. Also nicht umsonst der Zersplitter, also von da ganz unten wirkt es schon. Weil das haben wir überhaupt noch nicht. Das ist schon bis zu einem gewissen Grad ausgebildet, aber es wirkt schon sehr stark, also die Kräfte von da unten. Die wirken mit, dass das zersplittert wird. Also was eigentlich normal ist, sozusagen ursprünglich hätte man nur Menschheit. Eine Menschheit. Das heißt einen Menschen. Nicht einmal noch differenziert in die Geschlechter, also auch Geschlechtertrennung noch nicht. Das. Aber eben auch das ist notwendig, damit wirklich der einzelne freie Mensch entstehen kann. Also der Adam in der Sphäre, da in dieser Dunst-Luftsphäre, wäre immer noch viel zu kosmisch im Grunde, um Freiheit entwickeln zu können. Der ist noch viel zu kosmisch orientiert, viel zu weit nach oben orientiert, um da ganz die Freiheit zu erlangen. Und der erste Schritt, eben Freiheit zu gewinnen, ist eben frei werden von. Das ist der notwendige Schritt, das ist der Punkt. Und das ist auch bei jeder geistigen Entwicklung, also auch bei der Entwicklung hin zum wirklichen Christentum im Sinne von in der Ich-Kraft den Christus erfassen, die Christuskraft darin zu spüren, zu sehen, dass das unmittelbar der Zugang zur Quelle ist, erfordert den Durchgang durch das sich Losreißen von der ganzen Hierarchienkette oben. Die Möglichkeit muss da sein und da gibt's kein Hinüberschwindeln sozusagen. Es muss ein Moment der, wie soll ich sagen, Geistverlassenheit erlebt werden.
Der Finsternis
erlebt werden. Und das ist ja interessant, weil es ja in der Bibel ja direkt dann mit dem Mysterium von Golgatha wird es ja direkt ausgesprochen. Bei diesen Worten am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die eine Variante davon. Eli, Eli, Lama Sabachthani. Das Wort Sabachthani ist aber ein sehr zwiespältiges, oder man weiß nicht genau, welche Variante die richtige ist. Es ist ein bisschen anders geschrieben, heißt es, mein Gott, wie hast du mich verherrlicht?
Und beides gehört eben
beides
zusammen.
Beides gehört eben zusammen, das ist der Punkt. Weil da ist in der Theologie gibt es ja den großen Streit, was heißt das sozusagen wirklich? Also welches ist es? Und weil es überhaupt im Hebräischen, wo man die Vokale damals nicht geschrieben hat, kann man es eigentlich praktisch nicht entziffern, was wirklich gemeint ist. Und beides gehört zusammen. Beides gehört zusammen. Erst durch die Gottverlassenheit von der Seite her kommt die Verherrlichung von innen direkt.
Und der Christus.
Erst dadurch wird es erlebt.
Ja. Und dieses Weltenwort selber, der Christus,
ja.
Er spricht es beides aus.
Ja, ja, richtig, richtig. Er selber spricht es aus und er selber ist sozusagen der Erste, der das voll und ganz erlebt, der voll und ganz durch das durchgeht. Und das heißt, jeder Entwicklungsschritt zum wirklich christlich-geistigen Bewusstsein führt aber jeden Menschen dort irgendwann einmal durch. Zu dieser völligen Geistverlassenheit, durch die erst diese Geistverherrlichung im Inneren erfasst werden kann. Und man kann sich nicht herumschwindeln sozusagen. Also sprich so alte Frömmigkeit, irgendwo Dinge, dann rutscht man gleich rüber ins andere. Dazwischen kommt ein Moment, der weltumstürzend ist eigentlich. Das ist das ganz dramatische Erlebnis. Und das ist erst das Erlebnis, das einen irgendwo ahnen lässt, was das Ich eigentlich ist. Ich meine, das ist irgendwo, was Steiner in ganz jungen Jahren irgendwo berichtet wurde, in einem Brief an einen Freund schreibt. Also ich bin die ganze Nacht gesessen mit philosophischen Studien und jetzt habe ich erlebt, wovon also Schelling spricht, also dass man im innersten Fahrgassen Heiligtum das Geistige erleben kann. Und das ist so der, wie soll ich sagen, das erste Aufblitzen von dem, aber eben einfach diese Dramatik zu erleben dabei. Ich kann das als philosophischen Gedanken formulieren und das kann flau sein, es kommt auf die Intensität des Erlebnisses an. Dann weiß man, was das Ich ist. Dass es eben seine Kraft erst offenbart, wenn es durch diese ganze völlige Geistverlassenheit durchgegangen ist, dann blitzt es auf. Dann spüre ich das. Und die muss aber ganz real erlebt sein, das kann ich nicht so geschwind abhandeln, husch mal drüber, sondern ich stehe da in der absoluten geistigen Finsternis. Das ist auch ein bisschen was von dem, wo der Faust sagt, in deinem Nichts hoffe ich das All zu finden. Da muss ich den Mut haben in dieses völlige Nichts. Nichts mehr, gar nichts. Das Ganze ist weg. Ganz verlassen, vollkommen verlassen.
Ich kann auch gar nicht entlaufen.
Ja.
Es geht nicht.
Es geht nicht, richtig. Richtig. Also das ist die Dramatik. Der Punkt ist aber, dass die Zukunft der ganzen Menschheit irgendwo daran hängt, dass die Menschen langsam lernen, diesen Punkt zu durchschreiten irgendwo. Weil sehr vieles, was durchaus auch gut ist, aber es ist halt nicht gut, wenn es ewig nur das bleibt, hängt noch nur an dem und lässt sich von dem tragen. Also es ist vieles, was die östliche Geistigkeit ist, lässt sich von dem tragen. Und die andere Seite ist, dass die Gefahr besteht, dass dann nur mehr das von unten wirkt. Dann ist aber nur die Finsternis da, dann ist es abgeschnitten. Das ist das, was mehr vom Westen kommt. Die haben halt mehr die Aufgabe, auch sich mit den Kräften sehr stark auseinanderzusetzen. Und da besteht die große Gefahr, dass das völlig verloren wird. Aber die Rettung besteht nicht darin, jetzt lassen wir uns von da oben tragen, sozusagen. Das genügt nicht. Ich meine, wenn wir es da im Ich erleben, dann ist sowieso alles im Gleichgewicht und dann haben wir beide Kräfte in Wahrheit zur Verfügung, aber können in Freiheit damit umgehen. Sie befehlen uns nicht oder sie dirigieren uns nicht. Weil das Problem ist, erstens die wirklich regelrecht fortgeschrittenen Hierarchien, die greifen eh nicht mehr wirklich gegen unseren Willen ein. Das heißt, die warten eigentlich schon darauf, dass wir uns bewusst mit ihnen verbinden. Also sind es dann eh schon hauptsächlich nur mehr halt im Osten mehr die luziferischen Wesenheiten, die da in die Sphäre reinreichen, oder eben die arimanisch-asurischen.
Also es gibt ja den Trend zum Teil, überhaupt den Dualismus selbst zu bekämpfen, was ich dann auch sehr lustig finde.
Ja.
Was ihr zum Luziferischen meiner Meinung nach
tendiert. Ja. Ist richtig, ja. Ist eine starke Tendenz. Naja, das Luziferische hat halt immer die. Er ist halt der Schöne und der Angenehme. Zumindest lange Zeit, oder er gaukelt einem das vor. Ich meine, die luziferische Geistigkeit ist immer die Angenehme.
Und zunächst?
Zunächst.
Wenn sie nicht erkannt wird, blendet sie einen dermaßen,
ja, absolut.
Dass man überhaupt nichts mehr sieht.
Ja, absolut, ja.
Und dann hat er einen.
Und die ist natürlich die dann sehr euphorisch und begeistert und weiß Gott, was macht. Und wie heißt denn so schön, den Teufel spielt das Völkchen nie, und wenn er sie auch gar nicht, also der zieht es dann sehr schön, aber das ist natürlich alles Friede, Freude, Schönheit und klingt alles schön und gut, aber so funktioniert halt das ganze Spiel nicht.
Also sozusagen der Dualismus ist eingebaut im System, könnte man sagen.
Er ist eingebaut, weil er eben die Möglichkeit gibt zu gut und böse. Also das heißt, das ist die Bedingung, dass die Freiheit entwickelt werden kann. Sonst könnte die Freiheit nicht entwickelt werden können.
Aber letztendlich ist es der Luzifer.
Bitte?
Der Luzifer ist für mich der Dualismus.
Naja.
Weil der ist auch der den erzeugt.
Ja, der ist jedenfalls. Der ist der Vorreiter auf dem ganzen Gebiet. Ich meine,
aber das ganze System.
Insgesamt ist es das ganze System dann, aber er ist der Vorreiter, ja, absolut. Und er ist der uns eben losreißt, der uns die Möglichkeit gibt, loszureißen. Also darum ist er der Erste, der beim Sündenfall herauskommt. Also es könnte nicht unmittelbar der Ariman wirken. Er wirkt indirekt, aber der Mensch muss verführt werden, das ist auch das Wichtige, er muss verführt werden. Auch wenn er jetzt natürlich noch nicht die Kraft hat, dem zu widerstehen, aber er wird nicht gezwungen zu irgendwas. Sondern er wird verführt, das ist auch ein ganz wesentliches Bild. Also, weil man könnte sagen, naja, die Widersacher, die können sich ja den Menschen irgendwie schnappen, vielleicht gelingt es mir da so einige zu schnappen und mit Gewalt sozusagen. Aber nein, so ist es nicht. Der Sieg ist sozusagen erst da, wenn der Mensch überredet werden kann dazu. Das ist der Punkt.
Und der Inhalt der Überredung, das ist ja auch nochmal wirklich ein Ziel, gekommen von Luzifer.
Ja.
Du wirst erkennen.
Ja.
Das ist eine Prophezeiung, ja, in die Zukunft.
Richtig.
Welcher Mensch will denn nicht erkennen?
So ist es, ja. So ist es. Und eben das Gute und das Böse, das heißt letztlich das ganze System da zu erkennen, und dadurch ist dann die Freiheit möglich. Es ist ja gar nicht so falsch, was er sagt, das ist ja eigentlich ganz richtig, weil erst wenn wir das System durchschauen, dann haben wir die Möglichkeit, das Freiheit abzuwägen, wo will ich denn jetzt hin? Und welche Kräfte brauche ich von da und welche von dort? Und dass ich das Bewusstsein dann auch entwickle, beide sind notwendig. Und also es ist wahnsinnig schwierig, so eine Schöpfung sozusagen aufzubauen, auf die Leute, die so fein abgestimmt ist, dass aber doch der Mensch da das Zünglein an der Waage bildet. Weil letztlich geht es so weit, dass der Mensch entscheidet darüber, also was dann passieren wird. Weil die Entscheidung ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr nur rein von oben möglich. Auch nicht rein von unten in Wahrheit. Sondern der entscheidende Punkt ist da. Der Mensch ist der entscheidet darüber letztlich, welche der Seiten denn die Überhand gewinnt. Und also zumindest mitentscheidet darüber, ob ein Teil wenigstens der Entwicklung in das hineingerissen wird und sich das selbstständig macht und nur ein anderer Teil weitergeht. Also im Extremfall wäre es sogar möglich, dass alles den Weg geht. Das wäre der ganz extreme Fall. Das heißt, das ist sozusagen nicht Teil der Vorsehung mehr, wie das enden wird, die Geschichte.
Das ist ein Risiko für die
Schöpfung. Das ist ein Risiko. Also das heißt, die Schöpfung ist da jetzt so weit, dass sie als Ganzes riskiert wird.
Was ist dann mit den Menschen, die eigentlich wollen würden? Wollen wir die dann in eine andere Sphäre aufbauen?
Die wohin wollen.
Ich habe schon auch ein bisschen eine Hoffnung.
Habe ich sehr stark, weil
das ist alles eine Wiederholung ist für mich.
Ja.
Und zugleich Steigerung. Das ist es, nämlich das.
Ja, eben, weil der Punkt ist, die Hoffnung ist der Punkt da sozusagen, der Ich-Punkt. Der kann alles möglich machen. Es geht nicht darum, das Bewusstsein auch zu haben dafür, grundsätzlich von selber wird es nicht funktionieren. Das ist der Punkt. Also es wird nicht automatisch einfach irgendwie gut ausgehen. Sondern im Grunde für jeden Einzelnen und dadurch aber auch für die ganze Menschheit hängt es davon ab, was tue ich.
Aber das ist die Frage auch schon ernst gemeint. Also haben die Gelegenheit jetzt dann, wenn ich sehe, das Schiff sinkt, auf ein anderes Schiff überzuwechseln, oder muss ich mit der Titanic untergehen? Das ist die große Frage. Ne?
Weil
die achte Sphäre, die kann sich schon abbilden.
Die kann sich schon bilden, die kann sich schon bilden. Aber das heißt, der wahrscheinlichste Fall ist, dass sie zunächst einmal, wie es dann mit der Gesamtentwicklung ausschaut, muss man es schauen, aber dass ein Teil einmal dieser achten Sphäre verfallen wird. Steiner sagt ja ganz deutlich, dass aber noch eine ganze Menge Zeit ist, auch von dort Seelen wieder zu retten, die dem verfallen sind. Und der andere Teil geht die Entwicklung wirklich aus Freiheit weiter im positiven Sinne. Also es ist nicht so, dass jetzt alle Menschen, weil sich die Sphäre bildet, da reinfallen in das schwarze Loch.
Das ist so wie beim Mond, also der hat sich auch ausgeschieden, ne, aus einem gewissen Grund.
Genau.
Und das heißt auch nicht, dass da alles so...
So ist es. Aber es wird sicher mal auf der nächsten Entwicklungsstufe, auf dem neuen Jupiter, wird sicher mal eine Kolonie geben von zurückgebliebenen Menschen, die jetzt aber eine neue Kategorie von Widersachern zugleich auch bilden. Das ist der Punkt. Also das Spiel geht weiter und wir werden keine Ungefährlichen sein wahrscheinlich. Es werden keine Ungefährlichen sein. Und
ich würde noch gerne etwas auch in Frage stellen.
Ja.
Also es scheint so ein dualistisches System zu sein.
Ja.
Scheint so.
Scheint so, ja.
Und wodurch, also der Dualismus hat ja immer die Entweder-Oder-Auffassung.
Ja.
Jedenfalls ist es in Philosophie so, ja, soweit ich das sehr verstanden habe. Und wie kommt man da jetzt raus aus diesem Festgefahrensein in der Denkweise? Entweder so oder so, und das geht ja gar nicht.
Nein, geht es nicht. Es ist schon mal ein wichtiger Punkt, ist zu sehen, also dass der oberste Punkt sozusagen Trinität mit dem Punkt unten korrespondiert, wo die stärkste Widersacherkraft ist. Und da ist der Durchgangspunkt. Ich komme von da rein und umgekehrt.
Und das beinhaltet für mich sowohl als auch.
Ja, ist richtig.
Es ist eigentlich ein Kreis. Also kann
ich es ist eigentlich ein Kreis, ja. Mhm. Es ist eigentlich ein Kreis. Also es ist...
Bin ich froh. Genau. Ich bin schon gestorben.
Ja, es ist...
Also es ist nur das Betrachtungsweise.
Ja,
Ob ich das jetzt dual sehen würde oder nicht. Das kann ja alles, was ist oben, was ist unten, was ist
rechts,
was ist Osten, Westen, auf der anderen Seite von der Erde.
Komme ich auch wieder zurück. Absolut. Nein, man muss es einfach differenzieren, um sich zu Bewusstsein zu bringen, weil sonst sage ich, es kehrt alles zusammen, es ist alles eine Ganzheit und dann sehe ich nichts mehr, dann ist alles einheitliche, weiß ich nicht was. Und dann kann ich mir keiner Details bewusst werden. Aber in dem Moment, wo ich differenziere, muss ich sagen, das ist auch wieder nur relativ zu nehmen. Es ist nur Hilfe zur Bewusstwerdung. Ja, also das ist die Geschichte jetzt also mit dem Sündenfall und eben dann die Begegnung. Ich glaube, heute werden wir das nicht mehr machen, werden wir das nächste Mal machen, die Versuchungsgeschichte. Ich wollte es eigentlich schon heute Ding, aber wir mussten ein bisschen einfach wiederholen. Ist, glaube ich, aber eh nicht schlecht, weil es ist...
Es wird ein bisschen lebendiger.
Ja, ja, ja.
Erstens durch die vielen Wiederholungen.
Ja.
Also von den Einzelnen da hinein den, kommt noch.
Genau, richtig, ja, ja.
Erlebst du das auch so, Wolfgang?
Ja, 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 absolut, absolut. Also es ist halt so, man hat zuerst eigentlich, wie soll ich sagen, ein vages Bild einmal und es konkretisiert sich dann immer mehr. Man findet mehr Bezugspunkte. Also man muss das eigentlich immer wieder...
Ja, ja.
Wiederholen und einmal, es ist halt eben ein Gesichtspunkt, die Dinge anzuschauen und dadurch kann einem manches klar werden. Und wir haben ja dann auch die Zusammenhänge ein bisschen uns angeschaut, mit was der Dante in seiner göttlichen Komödie drinnen hat, mit diesen Sphären da unten. Ja. Das heißt, das gibt einen ganz guten Fabelhang, möchte ich mal sagen, dazu, wie sich das einfach in menschlichen Charaktereigenschaften oder Untugenden und so weiter widerspiegelt, diese Kräfte irgendwo. Und das ist also ziemlich stimmig eigentlich. Wir werden das also dann auch noch sehen, nach der Versuchungsgeschichte geht es ja ziemlich bald, also dann sammelt der Christus die ersten Jünger um sich, die ersten Heilungen und so beginnen und dann sehr schnell ist die Bergpredigt da. Und in der Bergpredigt gibt es zumindest also in der Schilderung noch Matthäus die neuen Seligpreisungen. Und wenn man die neuen Zahl hört, muss man dann schon mal aufmerksam werden. Jetzt gibt es dazu nichts meines Wissens von Steiner, wo er da einen Zusammenhang deutlich herstellt.
Zu den Schichten?
Zu den Schichten, ja.
Aha, interessant. Nein?
Nein, ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Aber es springt dann sehr stark an, dass das, was damit zu tun haben müsste eigentlich. Und erst recht, wenn man sich dann die einzelnen Dinge anschaut. Also wir werden das einfach dann als Bild einmal nebeneinander stellen und schauen, wie das zu uns spricht. Ja, ich meine, die ganzen Sachen sind so vielfältig und so facettenreich, dass man nie, kein Mensch alles erzählen kann darüber, schon weil die Zeit nicht ausreicht. Und auch, weil die Fragen der Menschen, denen man es erzählt, nicht da sind. Das heißt, nicht die innere Offenheit und Bereitschaft dafür, darüber etwas zu hören, weil dann hat es keinen Sinn, darüber zu sprechen. Und vielleicht ist gerade jetzt in unseren Tagen die Zeit, sich intensiver mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil diese Kräfte namentlich aus den unteren Schichten da jetzt sich sehr deutlich kenntlich machen heute. Und was aber nichts anderes heißt, dass eigentlich die Forderung da ist, aber das heißt auch die Möglichkeit, dass wir endlich einmal wirklich bewusster diese Rolle übernehmen, da das Zünglein an der Waage zu sein. Und das heißt, unser Ich ja wirklich in Tätigkeit setzen und nicht uns von oben oder von unten da tragen lassen, wie auch immer. Halt mehr von unten, aber... Also namentlich vom Herrn Luzifer lassen wir uns gern tragen. Das ist halt schon sehr verbreitet. Aber das sind alles nur Symptome dafür, dass der Zeitpunkt eigentlich da ist, dass der Mensch jetzt die Möglichkeit hat, die Verantwortung zu übernehmen. Das dritte Forderung sozusagen in den Raum, Herrschaften, schaut, welches Potenzial da ist. Und das ist eigentlich das hoffnungsvollste, die hoffnungsvollste Botschaft im Grunde. Also weil sie uns mit der Nase darauf stößt, dass wir die Möglichkeit da haben, das ins Gleichgewicht zu bringen oder im Gleichgewicht zu halten, dass es nicht ausufert. Dass es natürlich eine schwierige Zeit ist, aber jede Zeit hat ihre Schwierigkeiten, das ist eh klar. Aber wir stehen halt davor, jetzt wirklich bewusst anzufangen, da diese Balance zu finden. zwischen den oberen und den unteren Kräften. Und sie im richtigen Ding zu nützen. Und dann steckt in beiden ein immenses Potenzial drinnen. Weil, wie gesagt, es sind nicht an sich böse Kräfte, sondern es sind wichtige Kräfte, also für die ganze Menschheitsentwicklung wichtige Kräfte. Ja, und das heißt letztlich für die ganze planetarische Entwicklungskette wichtige Kräfte. Weil das ist ja nicht aus jetzt mit der Erdentwicklung. Da fängt es erst so richtig an im Grunde. Und das sind mächtige Kräfte, die da drinnen sind. Auch im positiven Sinne können sie mächtig wirken. Das ist eh das. Man nimmt da zum Beispiel die Geschichte mit der dritten Kraft oder so, die irgendwie mit den Kräften da unten korrespondiert. Wenn man das beim Steiner liest, weiß man da nicht so immer so, also mir geht es zumindest so nicht so, ist das jetzt gut oder nicht? Das ist, weil einerseits ist es das, was mit der Technik der Zukunft auch zusammenhängt.
Dieser Strada-Motor.
Ja, genau. Das sind aber auch, andererseits sind das aber die Dinge, die mit den Asuras zu tun haben. Und das ist jetzt ganz finster. Also es ist was höchst Zweischneidiges. Aber
ja, das ist ja schon eine Verführung dahinter. Ne? Also ich habe mir das auch mal gedacht, aber ich habe das dann natürlich überprüft.
Ja.
Also und bin eigentlich draufgekommen, dass bei Steiner keine einzige Wertung gibt und es durch meine Prägung, durch mein Vorleben, ich anfange, das eben so
zu
lesen, aber wenn es echt bewusst lässt,
ist es ganz neutral, ja.
Keinen einzigen Vortrag.
Ja, 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 nein, es ist eigentlich ganz neutral.
Eine Wertung von Steiner.
Richtig, ja.
Das ist total
ja, ja. Also,
wie
richtig.
Man so einen Stil entwickeln kann, das ist.
Ja, 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 das, genau das ist es. Genau das ist es. Und das charakterisiert aber diese Kräfte eigentlich auch. Sie sind eigentlich ganz neutral. Und das ist nur die Frage, was tun wir damit? Das ist der Punkt. Naja, in diesem Sinn werden wir uns das nächste Mal intensiver mit der Versuchungsgeschichte beschäftigen. Als Vorbereitung dann für die Geschichte Bergpredigt und namentlich die Seligpreisungen. Weil ich sehe einmal so irgendeinen Zusammenhang damit, eine Anleitung auch mit den Dingen da umzugehen. Mhm. Namentlich mit denen da unten. Aber das werden wir uns anschauen. Einfach, wir werden es einfach einmal das Bild nebeneinander stellen und schauen, ob wir da Beziehungen entdecken. Aber das ist, glaube ich, wichtig für unsere Zeit. Danke.